S-Bahnhof Schlachtensee. Hallo, wie schön, dass du mich hier mal am Rande des Grunewalds besuchen kommst. Wie ich heiße? Amelie. Kein Problem, Namen vergesse ich auch immer. Da haben wir einen schönen Tag für eine kleine Führung durch die grüne Seele Berlins erwischt. Wir starten hier am S-Bahnhof Schlachtensee. Die Geschichte des Bahnhofs ist eng mit der alten Wannseebahn verbunden. Schließlich war an diesem Ort eine ihrer ersten Haltestellen und beide wurden am 1. Juni 1874 eröffnet. Der Bahnhof Schlachtensee besaß zu Beginn noch zwei Seitenbahnsteige. Weiterhin gibt es das Empfangsgebäude, das an eine toskanische Villa erinnern soll, ähnlich wie das am Bahnhof Lichterfelde West. Erkennst du es? Bereits am 15. Mai 1933 fuhren von diesem Bahnhof die ersten elektrischen Züge der Berliner S-Bahn ab. Bei der Hinfahrt hast du ja bereits bemerkt, dass der Bahnhof heute von der S1 befahren wird. Unser kleiner Rundgang führt zunächst zum Ufer des schönen Sees. Wenn das Wasser nicht allzu kalt ist, kannst du seine Qualität ja auch mal mit deinen Füßen testen. Anschließend besuchen wir das ehemalige Wohnhaus eines prominenten Einwohners der Marinesiedlung, lernen die Rehwiese und ihre architekturhistorischen Schätze kennen und tauchen ein in die Welt der prachtvollen Villenkolonie. Lass uns am besten direkt zu meinem Lieblingssee laufen. Dort verbringe ich im Sommer immer sehr viele Stunden. Warst du schon mal hier? Nein? Dann holen wir das jetzt nach. Schlachtensee. Entstehungsgeschichte. Der Schlachtensee ist schlauchförmig. Dadurch gibt es sehr viele schöne kleine Buchten und Zugänge ins Wasser. Hier kühle ich mich an einem heißen Sommertag ab, treffe mich mit meinem Freundeskreis oder gehe mit meinem kleinen Hund entlang des Ufers auf dem rund 5,5 Kilometer langen Weg spazieren. Er liebt es hier. Dort vorne kannst du dir auch Stand-Up-Paddleboards ausleihen. Die Profis machen sogar Yoga, während sie auf ihren speziellen Surfbrettern über das Wasser gleiten. Erholen kann man sich hinterher in der Fischerhütte. Der schöne Biergarten lädt zu einem kühlen Getränk, Pommes oder Eis ein und durch den Spielplatz ist es hier immer sehr lebendig. Das Lokal erinnert übrigens an die erste Fischerhütte, die hier um 1759 stand. Kannst du dir vorstellen, wie alt der See ist? Er ist einer der ältesten schriftlich belegten Plätze im Berliner Raum und wurde 1242 mit dem wendischen Namen Slatensee erstmals erwähnt. Was das Wort Slati genau bedeutet, ist heute umstritten. Viele nehmen an, dass es ursprünglich vom slawischen Wort für golden abstammt. Andere wiederum gehen davon aus, dass mit Slat ein Wort für Uferbefestigung aus Pfosten gemeint sein könnte. Die slawische Siedlung Slatdorp, die sich damals hier niederließ, wurde jedoch schnell wieder aufgegeben und die Menschen siedelten ins nahe Zehlendorf, wo sie bessere Bedingungen für ihre Landwirtschaft vorfanden. In den 1960er Jahren wurden im Paul-Ernst-Park Scherben gefunden, die diese Besiedlung belegen. Die Ursprünge des Sees reichen natürlich viel weiter in die Geschichte zurück. Die heutige Schlachtenseer Landschaft wurde vor ca. 15.000 Jahren von der letzten Eiszeit geformt. Im Zuge des Abschmelzens des Eises entstanden langgestreckte, hintereinander liegende Seen, denn das Schmelzwasser von den Gletscheroberflächen rann nach unten und sammelte sich dort unter großem Druck, sodass sogenannte glaziale Rinnen entstanden. Kannst du dir vorstellen, dass hier an dieser Stelle vor rund 12.000 Jahren im Sommer bei rund 10 Grad kleine Menschengruppen aufmerksam durch das Gebiet zogen, um Rentiere zu jagen? Archäologische Forschungen gehen davon aus, dass es sogar schon vor rund 350.000 Jahren erstmals Menschen im Gebiet Schlachtensee gab. Doch weil hier in mehreren Eiszeiten alle Hinweise auf Lagerplätze verdeckt worden sind, lässt sich das nicht mehr nachweisen. In meiner Umweltschutzgruppe setze ich mich mit anderen engagierten Leuten für die Erhaltung und den Schutz dieses Gebietes mit seiner langen Geschichte und großen ökologischen Relevanz als grüne Fläche in der Stadt ein. Ganz in der Nähe liegt ebenfalls der beliebte Badesee Krumme Lanke. Kennst du das Lied über die Krumme Lanke von Freddy Sieg? Hör es dir doch bei Gelegenheit einmal an. Da kannst du direkt auch ein wenig Berliner Dialekt lernen. Jetzt habe ich das Lied im Ohr und ganz vergessen, wie ich weitermachen wollte. Ach stimmt, mit dem Paul-Ernst-Park. Auch im Paul-Ernst-Park, der am Südufer gegenüber des S-Bahnhofs liegt, kannst du sehr schön spazieren oder joggen. Sagt dir der Name Paul-Ernst etwas? Der Park ist nach dem Schriftsteller und Journalisten Paul-Ernst benannt, der von 1866 bis 1933 gelebt hat. Kurz vor seinem Tod wurde er noch für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen und auf einen Platz an der Preußischen Akademie der Künste berufen, der nach Entlassung jüdischer Personen aus dem Kunstbereich im Zuge nationalsozialistischer Gleichschaltung frei geworden war. Vielleicht hast du ja schon von Paul Ernst gehört oder mal einen Auszug aus seinen Dramen, Erzählungen, Novellen, Epen oder Essays gelesen. Im Deutschunterricht habe ich ihn damals als Vertreter der Neuklassik kennengelernt. Wohnhaus Willy Brandt. Weiter geht es jetzt links in Richtung Marinesteig 14. Wir befinden uns hier mitten im beliebten Wohngebiet der Marinesiedlung, die oberhalb des Schlachtensee-Südufers liegt. Die Siedlung wurde in offener Bauweise errichtet und setzt sich aus zweigeschossigen Doppelreihenhäusern zusammen. In den Vierfamilienhäusern finden sich Wohnungen von mehr als 100 Quadratmeter. Durch den beigefarbenen rauen Verputz und das Walmdach sehen die Häuser sehr unscheinbar aus. Ich zeige dir jetzt eines meiner persönlichen Highlights dieser Gegend. Dort vorne ist es. Ja genau, ich meine das unauffällige bräunliche Haus. Den Namen der Person, die hier gelebt hat, kennst du sicher. Hast du schon die Gedenktafel am Haus entdeckt? Sie ist manchmal etwas von Efeu bedeckt. Genau, es handelt sich um den berühmten SPD-Politiker Willy Brandt, der zunächst regierender Bürgermeister von Berlin und dann von 1969 bis 1974 Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland war. Wenn ich seinen Namen höre, denke ich direkt an seine neue Ostpolitik, die einen Kurs der Entspannung und Versöhnung mit der DDR und den Staaten des Warschauer Paktes bedeutete. 1971 hat er dafür sogar den Friedensnobelpreis bekommen. Wir wollen mehr Demokratie wagen, sagte Willy Brandt bei seiner ersten Regierungserklärung am 28.10.1969. Dieser Satz fiel damals gar nicht weiter auf. Als weit provozierender empfand die CDU-CSU-Opposition seinen Appell: Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und werden, im Inneren und nach außen. Erst im Nachhinein wurde die Ankündigung, mehr Demokratie wagen zu wollen, zu einem der bekanntesten Politikerzitate und zur Chiffre für die Reformen, die Ende der 1960er und zu Beginn der 1970er Jahre Westdeutschland verändern sollten. Warum er genau hier mit seiner Familie gewohnt hat, fragst du dich? Das beschreibt ein Artikel aus der Berliner Zeitung vom 26.06.2010 ganz gut, wie ich finde. Ich habe ihn als PDF auf meinem Handy und lese dir gerne jetzt einen Auszug vor. Der charismatische SPD-Politiker wohnte während seiner Amtszeit als Präsident des Abgeordnetenhauses und später auch einige Jahre als regierender Bürgermeister am Ufer des Schlachtensees. In einer sicherlich bezaubernden Umgebung, aber doch volksnah und bescheiden. Zumindest, wenn man heutige Maßstäbe anlegt. Mondän wirkt das Viertel nicht, aber adrett, wohnlich und geradezu ideal für Kinder. Warum dieses Wohngebiet den Namen Marinesiedlung trägt? Als Österreich Teil des nationalsozialistischen Deutschlands wurde und in den deutschen Straßen zahlreiche Synagogen in Brand gesetzt wurden, begann hier im Bezirk Steglitz-Zehlendorf der Architekt Rudolf Kühn seinen Entwurf für die Marinesiedlung umzusetzen. Die fünfjährige Bauphase, die 1938 begann, wurde von der gemeinnützigen GmbH für Schaffung von Wohnangelegenheiten von Reichsangehörigen geleitet. Wie der Name bereits vermuten lässt, war dieses Wohngebiet explizit für Personen der Marine geplant. Im Zuge der Mobilisierung und Vergrößerung der Kriegsmarine für den Zweiten Weltkrieg waren zunehmend Wohnbauten für gehobene Marineoffiziere notwendig. Am 29. März 1939 erhielt die Siedlungsstraße dann auch offiziell den naheliegenden Namen Marinesteig. Die Anwohnerschaft in dieser Siedlung bestand damals vor allem aus Kapitänen und Stabsbeamten. Spannend, oder? Mit Kriegsende entwickelte sich diese Siedlung zu einer beliebten Wohngegend. Heute ist die Marinesiedlung denkmalgeschützt. In den Jahren 2000 bis 2005 wurden einige Bauten saniert. Die Bewohnerschaft schätzt die Ruhe der Marinesiedlung und beschreibt es als ihr Bullabü in der Großstadt Berlin. Haus Levin. Mach hier gerne noch ein paar Fotos. Nun geht es wieder am Schlachtensee hoch und durch die Unterführung auf die Krottnaurer Straße. Jetzt nur noch links in den Waldsängerpfad abbiegen und bei der Nummer 3 sehen wir das Haus Levin. Mit dem Haus Levin lernen wir eine herausragende Villa der Moderne kennen. Das 1929 bis 1930 von Peter Behrens gebaute Haus war für den Psychologen Kurt Levin gedacht, der als Jude 1933 in die USA emigrieren musste. Im Werk von Behrens markiert dieses Haus seine Wendung zur neuen Sachlichkeit. Ich möchte dir nun etwas mehr über ihn erzählen, da er mich sehr fasziniert. Der Beginn der sachlichen Architektur und des Industriedesigns wird häufig mit der Person von Peter Behrens markiert. Vor anderen erkannte er bereits früh die wichtige Stellung der Industrie im gesellschaftlichen Leben und tauchte tief in die industrielle Formensprache ein. Seine Arbeiten standen stets unter der Prämisse, Kunst und Technik zu verbinden. Diese Verbindung kannst du zum Beispiel besonders exemplarisch bei Behrens Entwurf für die Deutsche Botschaft in St. Petersburg erkennen. Dort hat er sich dazu entschieden, die Innenräume mit zahlreichen Produkten der deutschen Industriekultur auszustatten. Er ist insbesondere bekannt geworden durch seine umfassende gestalterische Tätigkeit als künstlerischer Beirat für die AEG vor dem Ersten Weltkrieg. AEG steht für Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft und war damals einer der weltweit größten Elektrokonzerne. Für diese entwickelte Behrens übrigens auch das weltweit erste Corporate Identity Design. Hast du davon schon einmal gehört? Corporate Design sieht eine Gestaltung in einem einheitlichen Sinne vor. Besondere Bedeutung erlangte das von Behrens geführte Architekturbüro, weil dort einige später berühmt gewordene Architekten, unter anderem Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe und Le Corbusier, quasi gleichzeitig gearbeitet hatten. In seinem Leben schuf Peter Behrens viele Bauten, mit denen er den Übergang vom Jugendstil zum Rationalismus der Bauhauszeit einleitete. Er war zudem sehr engagiert in der Organisation von Vereinigungen. So war er Mitbegründer der bekannten Münchner Sezession, der Vereinigten Werkstätten für Kunst und Handwerk und des Deutschen Werkbundes. Mit der Gründung des Zehner Rings verfolgte er die Vereinigung aller moderner Architekturrichtungen. Behrens lehrte sein Kunstverständnis zudem an staatlichen Einrichtungen. Von 1902 bis 1903 leitete er die Meisterkurse am Bayerischen Gewerbemuseum Nürnberg, war im Anschluss Direktor der Düsseldorfer Kunstgewerbeschule und unterrichtete 1922 an der Wiener Akademie. Er ist ganz schön rumgekommen, nicht wahr? Auch während der NS-Zeit setzte er seine Arbeit fort und zwar ab 1934 gemeinsam mit Hitlers Hauptarchitekten Albert Speer. 2 Jahre später wurde er Leiter des Meisterateliers an der Preußischen Akademie der Künste. Behrens starb schließlich im Jahr 1940 in Berlin. Zu einem Haus gehört natürlich nicht nur die Architektur, sondern auch die darin lebenden Menschen. Hast du bereits die Gedenktafel entdeckt, die an den ehemaligen Hausherrn erinnert? Von 1934 bis 1962 lebte hier der in Wien geborene Schauspieler und Regisseur Fritz Wisten, der damals auch der künstlerische Leiter des Jüdischen Kulturbundes war. Seine Karriere begann nach dem Ersten Weltkrieg am Deutschen Theater in Stuttgart. Mit zahlreichen Charakterrollen, zum Beispiel als Mephisto in Goethes Faust, und durch die Mitwirkung an Stücken wie Der grüne Kakadu von Arthur Schnitzler oder Der Hauptmann von Köpenick von Karl Zuckmayer eroberte er die Herzen des Publikums. Du kannst dir sicher denken, dass das Jahr 1933 einen Wendepunkt in seiner Karriere einläutete. Mit der nationalsozialistischen Herrschaft gerieten seine Verdienste schnell in Vergessenheit und sein Vertrag am Landestheater wurde nicht mehr erneuert. Er verließ Stuttgart und hoffte, seine Karriere in Berlin fortsetzen zu können. Der Jüdische Kulturbund engagierte ihn schließlich als künstlerischen Leiter und Regisseur. Im Rahmen des Novemberpogroms 1938 wurde Wisten in das Konzentrationslager Sachsenhausen verschleppt und dort inhaftiert. Er hatte jedoch großes Glück und wurde bald wieder entlassen. Durch die Ehe mit der nichtjüdischen Schauspielerin Gertrud Wiedmann aus Stuttgart konnte er eine weitere Deportation verhindern, musste jedoch bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs Zwangsarbeit leisten. Das Ehepaar Wisten versteckte in diesem Haus zeitweise untergetauchte Juden. Nach Kriegsende kam Wisten ans Deutsche Theater in Berlin und übernahm dort die Direktion des Theaters am Schiffbauerdamm. Von 1953 bis 1961 war er Leiter der Volksbühne Berlin. Wisten erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen, wie den Nationalpreis der DDR zweiter Klasse, den Goethepreis der Stadt Berlin und 1960 anlässlich seines 70. Geburtstages den Vaterländischen Verdienstorden in Silber. 2 Jahre später starb er hier in seinem Haus. Ich finde es immer wieder faszinierend, welche Geschichten alte Häuser erzählen können. Wir wollen nun weitergehen in die Krottnaurer Straße 8. Hast du schon das eingezäunte Haus mit den Flaggen entdeckt? Genau, es ist eine Botschaft. Aber weißt du auch, zu welchem Land sie gehört? Ein kleiner Tipp. Am Haus Sims siehst du das Wappen. An der Architektur des Hauses kannst du direkt erkennen, dass es aus der Zeit um 1900 stammen muss. Genau genommen wurde es zwischen 1899 und 1900 von der Heimstetten Aktiengesellschaft, kurz HAG, als eines ihrer repräsentativsten Häuser in Schlachtensee gebaut. Heute ist es die Residenz der kroatischen Botschaft. Rieseneiche an der Rehwiese. Wir laufen jetzt weiter über die Matterhornstraße zur Rehwiese. Diese schmale, fast 1,5 Kilometer lange Niederung, die sich von der Spanischen Allee bis zum Nikolassee hinzieht, ist ein kleines Paradies. Sie entstand vermutlich etwa 22.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung und wurde von der frühen Anwohnerschaft der Villenkolonie Nikolassee auch Kuhfen genannt. Wer hier spazieren geht, kann zumindest im Sommer neben Vogelgezwitscher absolute Ruhe genießen. Selbst an ihrem nördlichen Rand schluckt das üppige Grün jedes Autogeräusch, obwohl nur ein wenig Buschwerk die stark befahrene Spanische Allee von der Idylle trennt. Wenn du genau lauschst, kannst du bestimmt ein paar Vögel in den Baumwipfeln hören. Vielleicht erkennst du ja auch einzelne Vogelstimmen. Wir nähern uns jetzt einem Naturwunder. Ja, du hast richtig gehört, mitten in der Hauptstadt. Von der Bushaltestelle Rehwiese aus, die du ganz entspannt mit der 112 erreichst, ist dieses Schmuckstück noch nicht sichtbar. Doch eine Treppe hinter der Haltestelle führt hinunter zu unserer nächsten Station. Bitte gib Acht! Die Stufen sind etwas uneben und es gibt kein Geländer zum Festhalten. Falls dir das zu wackelig ist, kannst du ebenso außen herumlaufen. Und? Siehst du sie schon? Es handelt sich um die über 30 Meter hohe Rieseneiche. Sie steht hier bereits seit mehr als 250 Jahren. Ihr Stamm und ihre kräftige Verwurzelung mit der Erde könnten eine Menge Geschichten erzählen. Ihre Lebenszeit beginnt Ende des 18. Jahrhunderts, als der technische Fortschritt zunehmend das Leben in Europa bestimmte und sich Einheits- und Freiheitsbewegungen ausbreiteten. Auch die Natur wandelte sich mit der Zeit. Damals war die Eiche noch Teil der sumpfigen Rehwiese, einer eiszeitlichen Rinne, die, umrandet vom Auenwald, zu den Grunewaldseen gehörte. Der Ortsteil Nikolassee war damals noch dominiert von urwüchsiger Natur. An ihrem großen Stamm spürt man die Kraft der Natur und auch die Aufgabe der Menschen, diese zu schützen. Solch große Bäume nehmen außerdem eine wichtige Rolle im Ökosystem ein. Besonders in zugebauten Großstädten bieten Bäume vielen Insekten, Vögeln und Fledermäusen einen zentralen Lebensraum und damit Schutz, der die Arterhaltung fördert. Eine weitere berühmte Eiche hat seit mehreren Jahrhunderten einen festen Platz im Herzen Berlins. Ich spreche von der großen Eiche am Nordrand des Tegeler Sees, die unter dem Spitznamen Dicke Marie bekannt wurde. Sie soll etwa 900 Jahre zählen und damit der älteste Baum Berlins sein. Faszinierend, oder? Fast ein ganzes Jahrtausend schon beobachtet sie von ihrem Standpunkt aus das wilde Treiben der Hauptstadt. Die dicke Marie bestaunten auch einige Berühmtheiten, wie die Gebrüder Humboldt, die ihr den Spitznamen gaben. Sogar Goethe legte bei einem Besuch der Humboldts im Jahre 1778 einen Zwischenstopp bei der dicken Marie ein und lauschte, wie sich der Wind durch die Äste bahnte. Kommen wir zurück zu unserer Eiche. Schließe gern noch ein letztes Mal die Augen und höre das Rauschen der Blätter, bevor wir unseren Rundgang fortsetzen. Ich bin übrigens wirklich sehr froh, dass die Rieseneiche mit dem Nikolassee seit 1960 unter Naturschutz steht und damit erhalten bleibt. Auch die Rehwiese selbst steht unter Landschaftsschutz. Links entlang der Gerkradstraße die Nummer 4, die Nummer 9, die Nummer 12. Wir begeben uns jetzt links in die Gerkradstraße und entdecken einige prachtvolle Kulturdenkmäler aus der Entstehungszeit der Villenkolonie. Zunächst möchte ich dir die Geschichte der Hausnummer 4 erzählen. Dieses Haus hat von 1909 bis 1910 die Architektin Emilie Winkelmann entworfen, die als erste Frau in Deutschland Architektur studiert hatte und freischaffende Architektin wurde. Obwohl sie als erfolgreiche Architektin bereits zu Lebzeiten zu großer Bekanntheit gelangte, ist ihre umfangreiche Schaffensphase bisher nur im Ansatz erforscht worden. Eines ihrer Werke werden wir jetzt entdecken. Hier in Nikolassee und in Zehlendorf errichtete die Berlinerin mehrere Einfamilienhäuser, die einen zeittypischen Landhausstil aufweisen. Mit ihrem außergewöhnlichen Talent für Gestaltung und der bautechnischen Qualität ihrer Werke hob sie sich von der Konkurrenz ab und entwickelte sich zu einer geschätzten Architektin. Ab 1916 schränkte Emilie Winkelmann eine chronische Gehörerkrankung bei der Ausübung ihrer Arbeit ein. Im Jahr 1928 wurde sie dennoch in den Bund Deutscher Architekten aufgenommen und weigerte sich nach dem Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft in die NSDAP einzutreten. Nicht verwunderlich ist, dass sie dadurch kaum noch Aufträge erhielt. Das Leben von Emilie Winkelmann endete 1951 auf Gut Hofedissen bei Bielefeld. Wir stehen hier vor dem Landhaus von Juli Meyer und können an diesem Haus besonders gut die Gediegenheit und Behaglichkeit des Großbürgertums spüren, die in der Gestaltung der Villenkolonien des Berliner Westens unmittelbar zum Ausdruck kommt. Der Entwurf von Emilie Winkelmann verfügt außerdem über eine streng symmetrische Hausfassade, die mit einem Verandavorbau sowie einem von Säulen getragenen Balkon ausgestattet ist. Auch der Innenraum ist großzügig angelegt. Wer hier einzieht, findet im Erdgeschoss Diele, Wohn- und Wirtschaftsräume vor. Eine Treppe führt in das mit Bad- und Schlafräumen ausgestattete Obergeschoss. Zwischen 1978 und 1999 befand sich in diesem Anwesen übrigens ein Wohnheim des Deutschen Roten Kreuzes. Heute wird das Haus wieder privat genutzt. Weiter geht es zu der Hausnummer 9. Dieses Baudenkmal ist ebenfalls Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden. Erbaut wurde es 1905 bis 1907 vom Architekten Otto Stahn für den Bergwerksbesitzer Richard Schröder. Die mit ihrer Bruchsteinverkleidung sehr repräsentative Villa war damals eine der kostspieligsten in Nikolassee und hebt sich sehr von der restlichen Villenkolonie ab. Die genauen Kosten möchte ich gar nicht kennen. Es lohnt sich auch, das Haus der Gerkradstraße Nummer 12 genauer zu betrachten. Die prachtvolle Villa entstand 1902 bis 1903 nach dem Entwurf von Regierungsbaumeister Georg Königsberger für den Oberlehrer Dr. Fritz Bremer. Bremer war einer der ersten Bewohner der Villenkolonie und ein großer Naturliebhaber. Das erklärt, warum er sich gerade in diesem grünen Teil Berlins niederließ. Lindeneck und Schöneck. Ebenfalls schön gelegen an der Rehwiese nahe der Einmündung der Normannenstraße stehen unsere nächsten Anlaufpunkte. Von der Rehwiese aus siehst du zwei einander ähnliche und fast gleichzeitig fertiggestellte Gebäude. Und? Hast du sie schon entdeckt? Schau mal, Von der Rehwiese aus betrachtet erinnern sie an ein Tor. Dem Haus Henneberg, früher Schöneck genannt, steht das Haus Lindeneck an der Rehwiese 11 gegenüber. Das Lindeneck wurde 1902 bis 1903 vom Architekten Franz Maywald entworfen. Obwohl beim Umbau in ein Mehrfamilienhaus 1999 bis 2002 von den Fenstern und Balkonen bis zum Eingangsbereich und Dach einiges verändert wurde, sind die ursprüngliche Gestalt des Hauses und seine besondere Wirkung noch deutlich erhalten. Vor dir siehst du eine zweigeschossige Villa mit Klinkersockel und hohem Schopfwalmdach. Mit Fachwerkgiebel, Lauben, Erker und Veranden wirkt sie spielerisch und lebendig. Ihr Nachbarhaus weist ebenfalls den typischen Charakter der Villenkolonie Nicolassee in ihrer frühesten Bebauungsphase auf. Das Lindeneck entspricht noch stark der traditionellen Architektur des ausgehenden 19. Jahrhunderts, lässt dabei aber in den Schmuckelementen auch schon Kennzeichen des Übergangs zum modernen Landhausstil des anbrechenden 20. Jahrhunderts erkennen. Wir wollen jetzt den Blick auf das Haus gegenüber wenden, die Villa Henneberg an der südlichen Ecke, die damals auch Schöneck genannt wurde. Der Hausherr Rudolf Henneberg war Ingenieur, Unternehmer und Mitglied des Deutschen Reichstags. In der 1901 gegründeten Villenkolonie Nicolassee bei Berlin ließ sich Henneberg 1902 bis 1903 von der Terraingesellschaft Heimstätten AG an der Rehwiese diese stattliche Villa errichten. Das Haus hebt sich durch historisierende Elemente von den etwas moderner erscheinenden Nachbarhäusern ab. Fallen dir die historisierenden Elemente auf? Dazu zählen der hohe Sockel, der Turm, das Zierfachwerk, die gotisch gegliederten Fenster sowie die Balustrade. Übrigens waren der Fregattenkapitän Johannes Wanselow und der Chemiker, Schachmeister und Schriftsteller Oskar Kordell Nachbarn Hennebergs. Die Wohnhausgruppe an der Rehwiese 1215 ist weitgehend im Originalzustand erhalten und steht als Ensemble unter Denkmalschutz. Mittelhof. Wir verbleiben an der Rehwiese und begeben uns in den Kirchweg 31 zum Landhaus und Landhausgarten Mittelhof. Hier kommen wir an einen Ort mit einer bewegten Geschichte. Während der Zeit des Ersten Weltkriegs entwarf der berühmte Berliner Architekt Hermann Muthesius diesen Gebäudekomplex für den Unternehmer und Großindustriellen Wilhelm Mertens. Ursprünglich sah der Entwurf den Bau einer Idylle vor, doch ich finde, dass das Ganze eher düster wirkt. Was sagst du? Das massige Haus drückt sich tief ins Gelände, das zur Rehwiese hinabfällt. Die dunklen Kiefern und das Haus bieten einen optimalen Drehort für einen Gruselfilm, nicht wahr? Mich erinnert er auch ein wenig an niedersächsische Gutshäuser. Und dich? Erbaut wurde der Mittelhof nach dem Vorbild englischer Landhäuser. Das Anwesen ist nur durch ein breites Holztor zu betreten, das den Weg auf eine 70 Meter lange Birkenallee freigibt, die zum Gebäude führt. Der architektonische Entwurf eines zentralen quadratischen Platzes, von dem die restlichen Teile ausgehen, etablierte den Namen Mittelhof. Die Namensgebung überraschte damals alle, da es üblich war, dass neue Villen nach den ersten dort lebenden Personen benannt wurden. Doch wer war der Hausherr, der dieses 600 Quadratmeter große Anwesen für sich, seine Frau und die vier Kinder bauen ließ? Seinen Namen Wilhelm Mertens kennst du ja bereits. Zwar genoss die Familie des zunehmend bekannten Unternehmers die Vorzüge der Villenkolonie in bester Lage und umgeben vom Berliner Großbürgertum, andererseits schottete er sich und seine Familie in diesem Anwesen von der Außenwelt ab. Ich möchte nun noch näher auf seine Tätigkeit als Kolonialhändler eingehen. Sicher ist dir bewusst, dass das Handeln mit Waren aus den Kolonien vor dem Hintergrund der Ausbeutung der Kolonien und der Sklaverei betrachtet werden muss. Der gegenwärtige kritische Blick und die Anerkennung der Gewalt und des Leidens der Bevölkerung ehemaliger Kolonien durch die Ausbeutung setzte erst sehr spät ein und ist noch lange nicht verbreitet genug. Aus diesem Prozess der Ausbeutung schöpfte somit auch Mertens in seiner Tätigkeit als Kolonialhändler Reichtum und Prestige. Er handelte mit diversen Pflanzungsgesellschaften, insbesondere mit Kautschuk und Bananen. Außerdem betrieb er Handel mit Bergbau- und Rohstoffsyndikaten und der Gewinnung von Metallen wie Zinn, Gold und Erz. Mertens vollzog seine fragwürdigen Geschäfte in Kolonien in Afrika sowie Südostasien. Im Zuge von Verstrickungen wurde ein Verfahren gegen ihn eingeleitet, das seinen Ruf als Händler nachhaltig schädigte. Dennoch beauftragte er kurz nach dem Verfahren einen der bekanntesten Architekten der Zeit mit dem Bau seines neu geplanten Wohnsitzes. Durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges gelangte Mertens jedoch nicht mehr an seine im Ausland gelagerten Gelder und geriet mit den Zahlungen für das Haus in Verzug. Der Versailler Vertrag leitete die Aberkennung der Kolonien des ehemaligen Deutschen Reiches ein, wodurch auch Mertens seine Ländereien dort verlor. Nach dem Ersten Weltkrieg zog die Familie schließlich in ihr neues Heim. Doch bereits 2 Jahre später zwangen fehlende Finanzeinkünfte die Familie zum Umzug in ein kleines Anwesen. Dabei handelte es sich immer noch um eine stattliche Villa, die sich ganz in der Nähe der hiesigen befindet, jedoch nur etwa halb so groß war. In die extravagante Muthesius-Villa zog nach der Familie des Bauherrn nie mehr eine einzige Familie. Der ehemalige Kolonialhändler verkaufte sein Haus an die beiden Brüder Henkel von Donnersmarck, die das Anwesen als Zentrale für ihr aufsteigendes Immobiliengeschäft nutzten. Diese verkauften es erneut, sodass sich 1938 die NS-Reichskulturkammer mit ihrer Dienststelle an diesem Ort niederließ. Von der hast du sicher mal im Geschichtsunterricht gehört. Das Hauptziel der Reichskulturkammer war die staatliche Organisation und Überwachung bzw. Kontrolle der Kultur. Demnach diente die Reichskulturkammer der Gleichschaltung der Kultur, um alle gesellschaftlichen Bereiche zu kontrollieren. Wer im Kunst- und Kulturbereich arbeitete, musste Teil der jeweils zuständigen Einzelkammer werden. Wer keinen Arier-Nachweis erbringen konnte, wurde nicht aufgenommen oder, soweit er schon einer Kammer angehörte, wieder ausgeschlossen. Die Stellung in der nationalsozialistischen Rangordnung bestimmte auch die Aufteilung des Wohnraumes in der Villa. Der Leiter der Reichskulturkammer bezog natürlich den repräsentativsten und imposantesten Raum, den Speisesaal mit Tonnengewölbe. Die große Eingangshalle wurde der Warteraum für Antragsstellende und die übrigen Räume beherbergten Kammern für die Behörde des Reichspropagandaministeriums. Auf der unteren Etage richtete sich der Künstlerdank ein, eine Spendenstelle der Dr. Josef Goebbels Stiftung für Bedürftige aus der Schauspielerei. Mit dem Kontrollratsgesetz Nummer 2 vom 10. Oktober 1945 wurde die Reichskulturkammer durch den alliierten Kontrollrat verboten und ihr Eigentum beschlagnahmt. US-Soldaten unterhielten nach dem Krieg im Mittelhof einen Offiziersclub. Darauf folgend zogen Personen des alten Stifts für Diakonissen aus Ostpreußen ein. Kannst du dir vorstellen, dass die Muthesius-Villa nach dem Auszug der Schwestern Mitte der 70er Jahre beinahe abgerissen worden wäre? Die Unterhaltung des Hauses war zu teuer, die Fläche zu groß und auch die Lage zu weit entfernt vom Stadtzentrum. Zum Glück setzte sich die Volkswagen-Stiftung für den Erhalt der Villa ein und erwarb die Villa für die Historische Kommission zu Berlin, die hier in diesem imposanten Anwesen bis heute ihrer Forschungsarbeit zur Regionalgeschichte nachgeht. Sie teilt sich das Gebäude mittlerweile noch mit einer anderen Forschungsstelle, dem Zentrum Moderner Orient. Heute herrscht hier also ein völlig anderer Geist. Jeden Tag kommen Fachleute aus den Bereichen Geschichte, Soziologie, Anthropologie, Psychologie und Ökonomie im Mittelhof zusammen. Mittags treffen sie sich zum Lunch in der holzgetäfelten 64 Quadratmeter großen Eingangshalle, unter deren Decke früher das Modell eines Zweimasters hing. Von der ursprünglichen Ausstattung ist nicht allzu viel geblieben. Ja, da hast du recht, wirklich faszinierend, welche Geschichte so manche Mauern erzählen. Leider ist der Mittelhof nicht öffentlich zugänglich. Doch im Rahmen des jährlichen Tags des offenen Denkmals kannst du die bewegende Geschichte des Mittelhofes auch von innen entdecken. Kirche und Pfarrhaus Nikolassee. Wenn du möchtest, können wir jetzt einen kleinen Exkurs machen. Von hier aus hast du bereits einen guten Blick auf die Kirche und das Pfarrhaus Nikolassee. Die Kirche Nikolassee wurde zusammen mit dem Pfarrhaus zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtet. Kirche, Pfarrhaus und der gesamte Vorplatz stehen heute unter Denkmalschutz. Besonders schön finde ich die große Uhr am Kirchturm. Sieh dir die Kirche ruhig einmal an. Ich warte hier auf dich. Teutonenstraße 24. Unser Rundgang führt uns weiter nach rechts in den Mittelbusch. Von dort laufen wir am Julius-Posener-Platz wieder rechts in die Teutonenstraße, wo ein weiteres prachtvolles Haus steht. Ja, das habe ich am Anfang auch nicht glauben können, wie viele wunderschöne Kulturdenkmäler rund um die Rehwiese zu finden sind. Das Baudenkmal in der Teutonenstraße Nummer 24 ist 1905 bis 1906 von August Höhne für den Juwelier Erich Rudolph entworfen worden und wurde früher Rudelsburg genannt. Rechts die Prinz-Friedrich-Leopold-Straße entlang, in der zwei der ersten Bauten der Villenkolonie erhalten sind. Bitte laufe nun rechts in die etwa 900 Meter lange Prinz-Friedrich-Leopold-Straße. Wusstest du, dass diese Straße einst direkt zum Wasser des Nikolassees führte? Mittlerweile muss man einen Fußgängertunnel durchqueren, um zum See zu gelangen. Die Straße beginnt übrigens am Hohenzollernplatz, den wir später noch erkunden werden, und endet an der Lärmschutzwand der Libellenstraße. Du bewegst dich jetzt auf einer mehr als 100 Jahre alten Straße. Zwischen 1901 und 1904 wurde die Prinz-Friedrich-Leopold-Straße von der Heimstätten AG angelegt und bereits ein Jahr später namentlich im Varus-Stadtplan eingetragen. Vielleicht interessiert dich ja auch der Namensgeber dieser Straße. Der Namensgeber der Straße, Friedrich Leopold, mit vollem Namen Joachim Karl Wilhelm Friedrich Leopold, Prinz von Preußen, war ein Schwager von Kaiser Wilhelm II. Und lebte von 1865 bis 1931. Wie die Tradition der Familie es vorsah, absolvierte er eine militärische Laufbahn. Bereits im Alter von 10 Jahren wurde er daher Leutnant und 1907 Generalinspektor der Armee, wobei er seine militärischen Aufgaben zu diesem Zeitpunkt bereits nur noch formal verfolgte. Mit seinem 24. Lebensjahr trat Luise, Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg, die Schwester der deutschen Kaiserin, als Ehefrau an seine Seite. Prinz Friedrich Leopold sorgte für ordentlich viel Trubel und Gerede innerhalb der Herrscherfamilie. Als Enfant terrible gönnte er sich kostspieligen Luxus und verstrickte sich in teure Gerichtsprozesse, die zudem für Aufsehen in der Öffentlichkeit sorgten. Schließlich mischte sich sogar Kaiser Wilhelm II. Höchstpersönlich ein und veranlasste eine geheime Untersuchung, die das Privatleben des Prinzen und seiner Ehefrau offenlegen sollte. Das klingt nach einem Hollywood-Drehbuch, oder? Infolge der Untersuchung wurde das Paar vom gesellschaftlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. Trotz seiner militärischen Ausbildung verbrachte Prinz Leopold die Zeit des Ersten Weltkriegs hier in Berlin auf dem ruhig gelegenen Anwesen in Klein-Glienicke, unweit des Landschaftsparks Glienicke in Wannsee. Die Novemberrevolution 1918 markierte für den Prinzen das Ende der Monarchie und im Zuge dessen ebenfalls das Ende der Bevormundung durch den Kaiser, den er am 10. November mit dem Hissen einer roten Fahne auf dem Dach seines Anwesens besonders verärgerte. Du fragst dich, warum nach ihm überhaupt etwas benannt worden ist? Nun ja, hier in Nikolassee unternahm der Prinz auch einige positive Maßnahmen. Er setzte sich beispielsweise sehr stark für die Besiedlung der Villenkolonie ein. Der Forst Düppel gehörte zu seinem Besitz und bis 1900 auch das Kuhfenn, die bereits bekannt als Rehwiese. Heute erinnert neben dieser Straße zudem der Prinz-Leopold-Kanal, der den Griebnitzsee mit dem Stölpchensee verbindet, an den lebensfrohen Skandalprinzen. So, genug von Prinz Leopold und zurück zur tatsächlichen Straße. Die Bebauung entstand größtenteils vor 1914. Es gibt zahlreiche Villen und Landhäuser in Bahnhofsnähe, auch Häuser mit Ladengeschäften im Erdgeschoss. Die Heimstätten AG beschrieb die Straße damals als Hauptstraße Nikolassees und als breiteste mit einem Gartenstreifen geschmückte Allee. Heute ist die Prinz-Friedrich-Leopold-Straße vor allem eins, sehr ruhig. Am Nordende der Straße gibt es ebenfalls ein paar Geschäfte zu entdecken. Hier bist du mit einem Bistro und 2 Restaurants außerdem gut versorgt, falls du inzwischen Hunger bekommen hast. Richtung Süden ändert sich die Straßenumgebung. Dort findest du prachtvolle Wohnhäuser auf großen Grundstücken, die von viel Grün umgeben sind. Bitte richte deinen Blick auf die Hausnummer 26. Dies ist die Adresse der Schweizer Villa, die 1901 nach Entwürfen von Reinhold Rode für den Verleger Otto Thiele erbaut worden ist. Ebenfalls sehenswert ist das Baudenkmal der Nummer 18. Dort stehst du vor dem Haus, das der Architekt und Maurermeister Georg Bamborschke in nur einem Jahr von 1902 bis 1903 für den Fabrikanten Hermann Schucker fertigstellte. Jetzt steuern wir die letzte Station unseres Spaziergangs an und gehen bis zum Ende der Straße zum Hohenzollernplatz. Hohenzollernplatz. Wer aus dem S-Bahnhof Nikolassee kommt, steht gleich dem Hohenzollernplatz gegenüber, der mit zwei Frauenfiguren geschmückt ist. Links, vor dem ehemaligen Rathaus Nikolassee und dem heutigen Sitz des Polizeiabschnitts 43, steht die Bogenspannerin, rechts die Badende. Bei der letzteren handelt es sich um eine Schönheit mit einem seltsamen Namen. Die Statue des Bildhauers Ferdinand Lepke wird als Phryne bezeichnet. Die Übersetzung des Namens dieser anmutigen Figur ist dabei sehr kurios. Übersetzt bedeutet Phryne nämlich Kröte. Lepke wählte diesen Namen jedoch ganz bewusst und entschied sich damit, eine berühmte Hetäre des alten Griechenlands hier an den Hohenzollernplatz zu setzen. Die junge Griechin lebte im 4. Jahrhundert vor Christus und hieß ursprünglich Nesarete, was als Eingedenk der Tugend verstanden werden kann. Phryne war in ihrem Leben im ganzen Land aufgrund ihrer Schönheit bekannt und stand sehr oft Modell für Statuen. Dabei setzte sich auch ihr Beiname Phryne durch, der eine Anspielung auf ihren gelblichen Teint ist. Heute können wir das von Lepke im Jahre 1900 angefertigte Original leider nicht mehr bestaunen. Es verschwand im Zweiten Weltkrieg, weshalb ein Nachguss in Auftrag gegeben worden ist, der sich noch bis 2008 auf der Wiese unweit des S-Bahnhofes Schlachtensee befand. Aufgrund von Vandalismus wurde dann der Nikolassee als neue Heimat der schönen Phryne gewählt. Furchtbar, diese Schmierereien. Aber dafür haben wir sie jetzt hier bei uns. Ein besonderer Hingucker ist außerdem der Kandelaber, der Anfang des 20. Jahrhunderts hier am Hohenzollernplatz aufgestellt wurde. Der aufwendig verzierte und mehrarmige Straßenleuchter steht heute unter Schutz. Leider funktionieren nicht immer alle 5 Leuchten und es ist nicht immer möglich, Ersatzteile für historische Lampen zu finden. Die Gaslaternen haben zudem einen hohen Energieverbrauch, weshalb viele in den letzten Jahren gegen elektrisch betriebene oder LEDs ausgetauscht wurden. Weißt du, wann die erste Beleuchtung auf den Straßen zu sehen war? Tatsächlich brachten bereits 1665 die ersten Öllaternen Licht ins Dunkel der Hamburger Straßen. Berlin folgte knapp 15 Jahre später mit einer Öllaterne vor jedem dritten Haus. Auf einer roten Infostele findest du weitere Informationen über die Entstehung der Kolonien Nikolassee und Schlachtensee. S-Bahnhof Nikolassee. Jetzt muss ich dich leider verlassen, denn ich habe gleich noch einen Termin. Ich hoffe sehr, dass dir unsere kleine Tour vom Schlachtensee bis nach Nikolassee gefallen hat. Es hat mich wirklich sehr gefreut, mit dir die Geschichte meiner Nachbarschaft zu erkunden. Die S-Bahn-Linien 1 oder 7 bringen dich von hier aus wieder ganz schnell zurück ins Berliner Zentrum. Ich würde dir allerdings sehr ans Herz legen, dich noch ein bisschen weiter in Nikolassee umzuschauen. Gerade in der südlichen Libellen- und Zimbernstraße oder weiter westlich durch die Schopenhauer, Lückhoff und von Luckstraße kann man wunderbar flanieren. Es gibt hier einfach so viele sehenswerte und geschichtsträchtige Bauten, dass ein einziger Spaziergang bei weitem nicht ausreicht, um sie alle zu entdecken. Wenn du von hier aus der Alemannenstraße Richtung Süden folgst, kommst du übrigens zu dem See, nach dem der Ortsteil benannt ist. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß und hoffe, dich bald mal wieder hier in Nikolassee begrüßen zu dürfen. Bis bald!